Was war da los bei der Siedlungsabbildung? Wir nehmen eine Permutation aus der SL und wir gucken, wenn wir die als Produkt von Transpositionen schreiben, ob wir dann gerade oder ungerade viele Transpositionen benötigen. Wenn wir gerade viele benötigen, dann ist das Signum 1 und wenn wir ungerade viele benötigen, ist das Signum minus 1. Und wir haben letztes Mal am Ende ausgerechnet, dass man so eine Abbildung definieren kann, die ein Drittelhomomorphismus wird. Das heißt, die Siedlungsabbildung verträgt sich hier auf dieser Seite mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen und auf dieser Seite mit der Multiplikation. Das brauchen wir gleich. Aber zuerst möchte ich Ihnen einen Normalteil der symmetrischen Gruppe vorstellen, der sehr wichtig ist, die alternierende Gruppe. Und im folgenden Formular sehen Sie erstmal, was das ist und warum das sinnvoll ist. Das ist 7,10. Wenn wir alles aus AN nehmen und dann all diese Elemente einzeln noch von links mit Tau verknüpfen. ich irgendwo eine Frage gesehen. Ja.
Bei Frag von SN durch.
Nicht gefragt, Mächtigkeit.
Mächtigkeit, ja, ja, aber das
Mächtigkeit oder Gruppenordnung, das ist so gemein.
Aber der Schiedsrichter sollte bewusstlos sein.
Der ist so, denn das ist eine Faktorgruppe. Das ist eine Faktorgruppe. Nicht SN ohne AN, sondern Faktorgruppe SN Modulo AN. Wenn ich geschrieben hätte SN ohne AN, dann hätte ich hier hinschreiben müssen, ja. N-Fakultät halbe. Ja, danke für die Frage. Gut, dann mal los. Wie kann man denn schnell sehen, dass etwas ein Normalteil ist? Na, dafür müssen wir uns erinnern, was wir schon so wissen. Das ist lange her. Als wir angefangen haben, über Gruppen zu sprechen und Gruppenhomomorphismen angeguckt haben, da haben wir zum Beispiel gezeigt, dass Kerne von Gruppenhomomorphismen immer Normalteiler sind. Wäre also super, wenn wir einfach sehen könnten, dass AN der Kern eines Normalteilers ist, der Kern eines Homomorphismus ist. Ja, und welchen nehmen wir da? Wir nehmen einfach die Siedlungsabbildung. Die ist doch ein Gruppenhomomorphismus. Gerade, denn der sind die beiden Elemente in der Faktorgruppe. Da müssen wir uns kurz überlegen, wie die Faktorgruppe aussah. Dann nahm man doch die Normalteiler und schaute sich dann alle Möglichkeiten an, Repräsentanten hinzuschreiben, sodass verschiedene Nebenklassen rauskommen. Und wenn man alle erwischt hat, weiß man, dass man fertig ist. Hier braucht man nur zwei. Wie kriege ich denn zwei verschiedene Nebenklassen von der AN in SN? Naja, einmal habe ich AN selber, das ist eine Nebenklasse von AN in SN. Jetzt brauche ich noch eine andere. Wie kriege ich eine andere? Was für einen Repräsentanten muss ich nehmen, damit da eine Menge rauskommt, die nicht AN ist? Na, in AN liegen alle geraden Permutationen. Wenn ich also einen Repräsentanten hinschreibe, der mir liefert, dass da eine Menge von ungeraden Permutationen rauskommt, dann kann das nicht AN sein. Es muss also dann die andere Nebenklasse sein. Und genau das machen wir jetzt. Wir schreiben einfach einen Repräsentanten hin, der ungerade ist. Gerade mal ungerade ergibt eine ungerade Permutation. Das heißt, die Nebenklasse besteht dann aus ungeraden Permutationen, das sind dann gerade. Sein Tau aus SN.
Wenn wir jetzt irgendeine symmetrische Gruppe sehen, dann ist die immer aufgeräumt. Die Hälfte der Permutationen sind gerade, die liegen in der AN. Die andere Hälfte sind ungerade, die liegen außerhalb von AN. Man kann sie aber immer schreiben als irgendwas aus AN, hintereinander ausgeführt mit einer Transposition. Frage. Jedes Element im Zielbereich wird getroffen, hat also ein Orbit.
Okay, der Zielbereich ist die Menge 1 minus 1 und 1 wird immer getroffen, weil die identische Abbildung auf 1 geht. Das heißt, das einzige Element, um das wir uns noch kümmern müssen, ist die minus 1. Da ist nicht klar, dass die getroffen wird, aber sobald wir eine Transposition sehen, wird minus 1 getroffen. Und deswegen habe ich das umgeschrieben.
Ah, okay. Um die 1 habe ich mich nicht gekümmert, weil klar ist, dass die getroffen wird. Entschuldigung, ich fand es klar. Soll ich das hinschreiben? Okay.
Ach, noch ein Wort zu der Ergänzung dahin. Danke für die Frage. Anscheinend wollten das noch mehr Leute wissen.
minus 1 war das einzige Element, das man einmal angucken musste. So, soweit. Dann können wir jetzt die alternierende Gruppe definieren. Das wurde auch mal Zeit, nachdem wir die symmetrische Gruppe schon so lange kennen. Dieses AN-Ding, das heißt alternierende Gruppe vom Grad N. Und für jede symmetrische Gruppe kommt immer so eine alternierende Gruppe mit dazu. Sinnvoll dazu, alternierende Gruppe zu sagen und nicht einfach nur alternierende Menge oder sowas? Na, weil es wirklich eine Gruppe ist, es ist nämlich eine Untergruppe von Sn. Das heißt, die Menge aller geraden Permutationen, An, bildet zusammen mit der Hintereinanderausführung selbst eine Gruppe. So aufteilen kann, wie das hier steht, das wird später nochmal wichtig, wenn wir mit Determinanten rechnen. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die zu definieren. Also nicht wundern, manche sagen einfach, die alternierende Gruppe ist definiert als Kern der Signumsabbildung. Kann man machen. Man kann auch sagen, man definiert es als Menge aller geraden Permutationen. Das ist alles gleichwertig. Kurzes Beispiel, wie so eine Gruppe dann aussieht. Symmetrischen Gruppe S2 los. Da haben wir nur zwei Permutationen, nämlich die identische Abbildung und die Transposition 1,2. Und die Transposition 1,2 ist ungerade. Das heißt, für die alternierende Gruppe bleibt dann nur die Identität übrig, mehr nicht. Jetzt kommt A3. Jetzt müssen wir also gucken in der S3, welche Permutationen aus der S3 sind gerade und welche sind ungerade. So, wer sagt mir denn mal, welche Permutationen aus der S3 gerade sind? Welche muss ich jetzt hinschreiben? Na, welche muss ich da jetzt hinschreiben? Man kann sich nochmal vergegenwärtigen, welche man da hat, und dann gucken, was für Zyklenlängen haben die denn? Denn über die Zyklenlängen kann man zum Beispiel sehen, ich habe eine Meldung. Okay, ich hatte jetzt gedacht, dass so 10 Leute ungefähr das wissen. Sie dürfen anfangen.
Ich würde sagen 1, 2, 3.
Der 13 plus 1, 2, 3? Okay, ich lasse mal vorne noch Platz. Und warum? Warum ist das eine gerade Permutation?
Ich habe gestern am Tag erklärt.
Transposition?
Transposition 1, 2 und 1, 3.
Genau. Ich kann die schreiben als Produkt von 1, 2 und dann 1, 3. Das sind dann zwei Transpositionen, die ich brauche. 2 ist eine gerade Zahl, also ist das Ding gerade. Ja, ganz genau. So, was wollten Sie sagen? Die identische Abbildung, dafür war der Platz da, richtig, danke. So, und was noch? Oder war es schon?
Ja,
1,
2, 2.
Genau, der andere Dreizyklus mit der gleichen Begründung wie vorher. Den kann ich auch als Produkt von zwei Transpositionen schreiben hintereinander. Ich muss es halt andersrum machen. Erst 1,3, dann 1,2. Da sieht man auch nochmal, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt. Da kommen, je nachdem, wie rum man es macht, einmal der Zyklus raus und einmal der. So. Jetzt geben wir uns noch A4, danach ist auch Spaß zu machen. Identität ist klar. Was ist noch klar, nach dem, was wir gerade schon gesagt haben? Welche Elemente aus der S4 können wir jetzt ohne nachzudenken schon hinschreiben?
Ha, ja?
Die, die wir schon hatten, richtig. Die leben ja auch in der A4. Sehr gut. Was noch? Wie kann ich das Argument noch weiterführen von geraden? Ja?
Na, alle anderen drei Zyklen.
Danke, alle anderen drei Zyklen, denn das Argument, was wir gemacht haben, gilt für alle drei Zyklen. Das sind immer gerade Permutationen. Ja, müssen wir überlegen, wie können wir drei Zyklen basteln aus den Zahlen 1 bis 4? Damit zum Beispiel noch 1, 2, 4 und 1, 2, 1, 3, 4 und 1, 4, 3 und 2, 3, 4 und 2, 4, 3. Ja, war es jetzt? Wir spielen das Spiel mal andersrum. Sagen Sie mir Elemente aus S4, von denen Sie wissen, dass sie nicht in A4 liegen. Das können Sie bestimmt auch alle. Sie müssen einfach nur ungerades Zeug sagen. Ja? Ja, genau. Vier Zyklen. Vier Zyklen sind ungerade, die liegen nicht in der A4. Vielen Dank. Was ist noch ungerade und liegt deswegen nicht in A4? Ja?
Ja,
alle zwei Zyklen. Alle zwei Zyklen. Dankeschön. Die einzige Frage, die wir also noch klären müssen, ist, gibt es in der S4, Gesundheit, gibt es in der S4 noch was anderes, außer der identischen Abbildung, zwei Zyklen, drei Zyklen und vier Zyklen? Was hüpft da noch rum? Sie können auch zählen, wenn Sie wollen. Wie viele Transpositionen gibt es? Was steht schon da? Wie viele Vierzyklen gibt es? Reicht das, um alle 24 Elemente zu kriegen? Nämlich nicht ein einzelner Zyklus, der irgendwas macht, sondern mehrere Zyklen, die man hintereinander schreibt und die elementfremd sind. Und das kann man hier machen mit zwei Zyklen. Das ist gerade noch so, dass es in die S4 reinpasst. Mehr geht nicht. Vielen Dank für den Vorschlag. Sie können sowas machen wie 1, 2 und 3, 4. Und diese Abbildung finden, je nachdem, wie Sie es sehen wollen, nacheinander oder gleichzeitig statt. An der Stelle ist es egal, weil die elementfremd sind. Das ist kein Zyklus. Es ist eine Permutation, die aus zwei Zyklen zusammengebastelt ist, aber es ist nicht selbst ein Zyklus, deswegen hätten wir das vergessen, wenn wir jetzt nicht weiter überlegt hätten. Und ist es gerade oder ungerade? Wissen Sie das auch? Gerade warum? Richtig, das steht ja schon da. Man schreibt zwei Transpositionen hin, zwei ist gerade fertig. Danke.
Sehr schön, dass Sie es gesehen haben.
Wer sieht noch mehr Leute, die so aussehen?
Ja.
1, 2, 2, 4, genau. Diese Dinger nennt man Doppeltranspositionen. Irgendwas sagt mir, dass ich Ihnen das Dienstag erzählt habe. Noch was? Oder mach ich zu? Noch was? Ja. 1, 4,
2,
3. 1, 4, 2, 3, genau. Und dann ist Feierabend. Je größer die Gruppe ist, desto mehr Möglichkeiten haben Sie, auf die Art und Weise elementfremde Zyklen zu kombinieren. Das heißt, wenn es jetzt die S7 wäre, könnten Sie zum Beispiel auch einen 3-Zyklus und einen 4-Zyklus kombinieren, und solche Späße. Mal bei mir Gruppentheorie hören. Jetzt gucken wir, was Determinanten sind. Thank you. schon Beispiele hingemalt, dass ich parallel dazu mit erklären könnte, damit die Begriffe besser verständlich sind. Ich schau mal, wie Sie mich gleich angucken. Wir haben die ganze Zeit N aus L und unseren Körper K. Deswegen kann ich jetzt einfach sagen, K soll ein Vektor sein aus K und N. Und wir haben die Matrix C aus M, N, Kreuz, N, K. Das heißt, das ist eine N, Kreuz, N Matrix mit Einträgen aus dem Körper K. Jetzt wollen wir mit der Matrix rumbasteln. Wir haben tatsächlich noch nicht alles basteln-mäßig gemacht, was so geht. Wir wollen Spalten von C rauswerfen und durch andere Vektoren ersetzen. Dafür brauchen wir Notation. Für jedes J aus der Menge 1 bis N sei jetzt CJ von V die Matrix, die wir kriegen, wenn wir C folgendermaßen manipulieren. Wir nehmen die J-Spalte, werfen die raus und da, wo die vorher stand, schreiben wir den Vektor V. Dafür ist diese Notation. Und diese Rechenregeln, die erinnern daran, was man hat, wenn man einen K-Vektor meine. Das heißt, immer dann, wenn ich eine Matrix C hernehme aus M, N, Kreuz, N, K, dann möchte ich jetzt die Spaltenvektoren mit C1 bis Cn bezeichnen. Für den Moment, für diese Notation. Und dann soll gelten, für alle V aus K und N ist Gamma angewandt auf die Matrix, bei der ich in der J-Spalte zum J-Spaltenvektor, der da schon steht, noch den Vektor V dazu addiert habe. Das ist also jetzt eine Art Verträglichkeit mit der Addition. Wenn ich da Gamma drauf werfe, dann ist es dasselbe, als wenn ich Gamma von C ausrechne und Gamma von der Matrix, wo ich die J-Spalte mit V ersetzt habe und das addiere. So, das ist die, sozusagen die Verträglichkeit mit der Addition in jeder Spalte. Und das gilt für alle J. Und genauso für Skalarmultiplikationen, für alle Lambda aus K und wieder für alle J aus 1 bis N. Ist egal, ob ich zuerst eine Spalte der Matrix mit Lambda multipliziere und dann Gamma drauf werfe oder ob ich das Lambda rausziehe. Beides geht. Thank you.
in gewisser Weise. Da muss man heute wirklich was nachrechnen. Die anderen beiden Eigenschaften sind die gleich. Die kann man ganz häufig durch hingucken lernen. Frage?
Noch eine kurze Frage zum Beispiel.
Ja.
Hat das einen Grund, warum der Index bei beiden Zähnen immer identisch ist?
Der kann unterschiedlich sein. Das war ja schon in den Beispielen so, weil es oben so war, dass es parallel dazu läuft, aber die können unterschiedlich sein. Sollen wir ein anderes Beispiel machen?
Gerne, ja, einfügen.
Yes. Zwei oder so. Okay. Dann machen wir mal, der Schnitt wird vergrößert. Wir machen mal 2, C3, 3 mal C1. Was wäre das?
Steht, Vf1 bis Vf3. Und manche erinnern sich vielleicht, dass wir das in einem anderen Kontext schon mal gesehen haben am Ende des vorhergehenden Semesters. Das ist natürlich kein Zufall. Was soll die Abbildung tun? Wir nehmen mal R als Grundkörper und die Abbildung soll einfach die Einträge der Matrix diagonal multiplizieren und dann die Differenz bilden. Das heißt, wenn die Matrix A, B, C, D als Einträge hat, soll das sein A mal D minus B mal C. So, einmal über Kreuz. Warum ist das eine Volumenfunktion? Na, zuerst müssen wir diese Linearität in den Spalten prüfen. Wir haben nur zwei Spalten, deswegen ist es zum Glück nicht so schwierig. Wir nehmen uns jetzt also einen Vektor aus R² her, der soll y heißen, mit Einträgen y1, y2. Und dann nehmen wir uns noch ein Körperelement Lambda her. Und dann schauen wir mal, was passiert. Zuerst gucken wir in die erste Spalte. Ich kann ja hier rumtoben. Wir gucken uns die erste Spalte an. Wir nehmen den Spaltenvektor und addieren den Vektor y dazu. Dann wollen wir gucken, was passiert. Wir rechnen einfach nach Rechenvorschrift aus. Und wenn wir jetzt vergleichen, was passiert, wenn ich hier von a selber ausrechne, dann muss ich hier ein bisschen rübergehen. Moment. So. Wenn ich für a selber das ausrechne und für die Matrix, bei der ich die erste Spalte einfach ersetzt habe durch y, dann kommt das Gleiche raus. Also was habe ich hier gemacht? Das ist die linke Seite von der Multilinearität und das ist die rechte Seite, und wenn man die vergleicht, sieht man, es ist dasselbe. Die Elemente sind nur anders im Gruppieren. Das war die Verträglichkeit mit der Addition, und ich habe jetzt nur die erste Spalte gemacht, aber die zweite Spalte funktioniert genauso. Jetzt gucken wir uns noch die Multiplikation an. Auch da mache ich das wieder nur mit einer Spalte, wieder nur mit der ersten. Ich nehme die und multipliziere die mit Lambda und gucke, was passiert. Naja, beim Rechnen steht das Lambda hier, aber ich kann das ausklammern, und das ist dann dasselbe, als wenn ich Lambda rausgezogen hätte. Das heißt, das funktioniert. Jetzt kommen die anderen beiden Eigenschaften. Bevor ich das zeige, welchen Rang kann eine 2×2-Matrix überhaupt nur haben? Erstmal, so ganz grundsätzlich. Welche Zahlen haben dafür einen Rang? Ja.
2, 1 und 0.
2, 1 und 0, danke. Genauso. 2 wäre voller Rang. Und in VF2 geht es um Matrizen, die nicht vollen Rang haben. Das heißt, da bleiben jetzt nur die Möglichkeiten 0 und 1. Wie sieht denn eine Matrix aus, die Rang 0 hat? Ja? Die besteht nur aus 0. Das heißt, dann sagt unsere Rechenvorschrift, dass da 0 rauskommt. Okay, da ist nichts weiter zu zeigen. Bei Rang 0 ist die Matrix einfach die Nullmatrix. Und jetzt kommt der interessantere Fall, nämlich der Fall von Rang 1. Was weiß ich über eine 2×2-Matrix, die Rang 1 hat? Wie muss die aussehen? Und sowas wäre übrigens eine tolle Prüfungsfrage. Sowas sollten Sie dann später wissen. Ja? Ja, das heißt, es muss ein Vielfaches davon sein. Wir reden hier ja jetzt über einzelne Vektoren. Wenn man im Erzeugnis eines einzelnen Vektors liegt, dann ist man ein Vielfaches von dem Vektor, der da steht. Richtig, genau. Man kann ein Nullvektor sein oder einfach irgendein anderes reelles Vielfaches davon. Genauso könnte das mit Spalten sein. Es kann auch sein, dass eine Spalte ein Vielfaches von der anderen ist. Aber bei einer 2×2-Matrix ist das alles, was passieren kann. Wenn die Matrizen größer werden, wird es interessanter. Aber hier ist das alles. Also vielen Dank, genau das passiert. Bei Rang 1 muss eine Zeile oder Spalte ein Vielfaches der anderen sein. Und wieder betrachte ich nur einen Fall, weil das echt langweilig wird, wenn man alles durchixt. Wir nehmen mal die zweite Zeile und sagen, dass die ein Vielfaches von der ersten ist. Und Lambda soll jetzt diese reelle Zahl sein, sodass man das Vielfache bekommt. Dann rechnen wir einfach, was Delta macht. Was macht Delta? Delta multipliziert hier so über Kreuz und bildet die Differenz. Da kommt natürlich 0 raus. So, und dann kommt noch die letzte Eigenschaft. Und das schreibt man auch einfach nur hin. Das ist also ein Beispiel für eine Volumenfunktion, bei der man alles sofort sieht. Das ist ziemlich einfach. Wir mussten wirklich nur bei der ersten Eigenschaft so ein bisschen rechnen. Warum machen wir das mit den Volumenfunktionen? Na, eine Möglichkeit ist, dass man dieses Konzept kennenlernt und dass man sich auch überlegt, was für eine geometrische Interpretation dahinter steckt. Das ist auch für die Schule interessant. Und der andere Punkt, warum ich das hier so mache, ist der, wenn ich die Determinante so einführen würde, wie wir sie dann später immer benutzen, mit den Rechenregeln, dann wäre es ziemlich schwierig zu zeigen, dass all die Rechentricks, die wir uns später klar machen, wirklich funktionieren. Denn ich müsste ja mich für eine Definition der Determinante entscheiden und müsste dann jedes Mal bei jeder neuen Rechenregel zeigen, dass dasselbe rauskommt wie bei der ursprünglichen Formel. Das ist schrecklich, das möchte man nicht machen. Stattdessen nehmen wir einen Trick. Wir zeigen, dass das, worauf wir hinaus wollen, also die Determinante, dass das eine Volumenfunktion ist, fangen an mit dem Begriff der Volumenfunktion und zeigen, dass es für Matrizen nur eine Möglichkeit gibt, wie man so eine Volumenfunktion überhaupt definieren kann. Und das wird die Determinante. Und dann geben uns diese Eigenschaften die Rechenregeln. Das ist einfach nur so ein Kunstgriff, damit die Argumente schöner sind und wir hier nicht 3 Monate lang nur Rechenregeln nachprüfen. Gibt es zu dem Beispiel Fragen? Oder drumherum, was für Fragen haben Sie? Dann ist schon wieder Zeit zu wischen. Okay, das war das Beispiel. Dann habe ich Ihnen gerade schon so ein bisschen was erzählt, was wir machen wollen. Wer hat was dagegen, dass ich das ausmache? Ah, jetzt geht's. Lemma 7.13 sammelt ein paar Rechenregeln für Volumenfunktionen. Für eine nicht-quadratische Matrix ist. Das machen wir auch nicht. Wir sprechen hier nur über Quadratische. Jetzt möchte ich mir 2 Indizes I und J hernehmen aus der Menge 1 bis L. Die sollen verschieden sein. Und ich möchte mir ein K-Element Lambda hernehmen. Das alles soll beliebig sein. Und dann zeigen wir insgesamt 3 Rechenregeln. Zu all diesen Rechenregeln gibt es auch Merksätze. Zunächst mal, was passiert, wenn ich die Matrix C nehme und da eine Manipulation bei den Spalten vornehme, indem ich nämlich ein Vielfaches von einer auf eine andere drauf addiere, so wie wir das ja häufig machen bei Matrizen, bei Matrizenumformung. Das heißt, wir nehmen eine Additionsmatrix, A, I, J, Lambda. Wie verändert sich da die Volumenfunktion oder der Wert? Gar nicht, ist die Antwort. Der Merksatz dazu ist, Additionsmatrizen ändern den Wert der Volumenfunktion nicht. Wenn Sie also zum Beispiel eine Matrix in eine Dreiecksmatrix umformen mit solchen Additionsmatrizen, dann wissen Sie, dass sich unterwegs der Wert der Volumenfunktion nicht verändert. Das wird später noch total praktisch sein. Was passiert, wenn wir was anderes machen, wenn wir tauschen? Können wir ja auch. Wir vertauschen 2 Spalten. Was passiert da? Ah, das weiß sogar jemand. Wie cool. Ja? Das stimmt leider nicht ganz. Der Absolutwert, der ändert sich nicht, aber das Vorzeichen wechselt. Also fast betragsmäßig tut sich nichts, aber das Vorzeichen wechselt. Das heißt, wenn der Wert hier nicht 0 ist, dann ändert Ja, und jetzt machen wir es interessanter. Wir wenden auf die Spalten eine Permutation an. Zum Beispiel nehmen wir einen Vierzyklus, wir nehmen uns vier Spalten und wir vertauschen die so, wie der Vierzyklus uns das sagt. Und dann können wir ausrechnen, wie das den Wert der Volumenfunktion verändert. Das schreiben wir gleich hin. Ich habe vorher noch eine Frage gesehen.
Ja, in der ersten Zeile direkt, ist das mit Absicht, dass da jetzt gar kein C dran steht? Also bei der Funktion steht ja nur M, N, 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 K.
Ich bin gerade total irritiert.
Ich bin gerade nur verwirrt, weil da steht, also das Delta, das steht ja nur der Startbereich vom C-Bereich, wie bei der Definition.
Sei Delta, Entschuldigung, von MN kreuz NH nach K, eine Volumenfunktion.
Ja,
verzeihung, ich habe den C-Bereich nicht hingeschrieben. Jetzt verstehe ich Ihre Frage. Danke. Ich habe den C-Bereich vergessen. Okay. Dann kommt jetzt drei. Da muss ich ein bisschen mehr hinschreiben. Ich erkläre nochmal, was ich meine. Wir nehmen eine Permutation aus Sn. N ist die Anzahl der Spalten, die wir da haben. Und jetzt nehmen wir die und wir vertauschen die Spalten so, wie die Permutation uns das sagt. Das heißt, wenn die Permutation zum Beispiel 1, 4, 5 ist, dann nehmen wir die erste, die vierte und die fünfte Spalte und vertauschen die in diesem Dreizyklus, so wie der das sagt. Ergibt es Sinn? Für wen ergibt es keinen Sinn? Alles klar. Das ist die neue Matrix, die wir uns basteln. Und jetzt können wir sagen, wie die neue Matrix sich in ihrer Volumenfunktion von der alten Matrix unterscheidet. Der Witz ist nämlich, die unterscheidet sich auch wieder im Wert, im Absolutwert gar nicht, nur das Vorzeichen könnte wechseln. Und wir können auch sagen, wie. Ist nämlich Sigma eine gerade Permutation? Natürlich machen wir Beispiele dazu später und wir benutzen diese Sachen ja auch, das heißt, wir üben das sowieso. Jetzt gibt es im Beweis zwei Möglichkeiten. Wir haben ja I und J aus der Menge 1 bis N und I und J sind verschieden. Jetzt können das I könnte kleiner sein als J oder größer und ich möchte hier nicht beide Fälle betrachten, sondern nur einen, denn die Argumente sind in beiden Fällen gleich. Einwände? Dann sei jetzt einfach I kleiner J. Benutzen. Das heißt insbesondere, dass wir diese Rechnung mit der Vf1 brauchen. Und da haben wir vorhin beim Erklären die Spaltenvektoren der Matrix C benutzt. Deswegen möchte ich denen jetzt wieder Namen geben. Die Spaltenvektoren von C sollen jetzt wieder C1 bis Cn heißen. Ja, dann beziehe ich mich jetzt bei allem, was ich mache, auf die Eigenschaften von Volumenfunktionen, die wir kennen. Fangen wir also an. Das heißt, ich sage das deshalb, weil wir uns daran erinnern müssen, was da bei dieser Linearität in den Spalten passiert. Hier oben haben wir es gesehen und hier steht auch erklärt. Fangen wir mit 1 an. Was ändert sich denn in der Matrix C, wenn wir die i-te Spalte mit Lambda multiplizieren und auf die j-te Spalte drauf addieren? Das ist ja das, was wir da tun. Wir können ja mal gucken. Delta von C Stern A über Lambda. Jetzt können wir das, was hier passiert bei dieser Spaltenaddition, ausdrücken mit unserer Notation, die wir uns vorhin überlegt haben, wo man eine Spalte nimmt und durch was anderes ersetzt. Diese neue Matrix ist nämlich einfach die Matrix C, wo man in der J-Spalte jetzt Lambda mal die i-te plus die j-te stehen hat. Das heißt, wir haben da C und in der J-Spalte steht Lambda mal die i-te Spalte plus die j-te Spalte. Das ist die Notation von da drüben. Aha, jetzt steht hier an dieser Stelle einmal eine Summe von zwei Vektoren. Das ist gut, denn wir haben diese Verträglichkeit mit der Addition innerhalb einer Spalte. Und dann haben wir hier noch die Skalarmultiplikation, aber damit verträgt sich das auch. Ich kann jetzt einfach die beiden Eigenschaften A und B nehmen aus der Verträglichkeit mit Addition und Multiplikation. Das heißt, V auf 1, das benutze ich hier. Und dann sehe ich, dass das Lambda mal Delta von Cj mit dem Spaltenvektor in der J-Spalte ist. Das ist der erste Teil. Ich habe also zuerst die Summe aufgespalten und dann das Lambda gleich rausgezogen. Plus Delta von der Matrix Cj, wo ganz normal an der J-Stelle der Vektor Cj steht. Das heißt, das kann ich umschreiben als Lambda mal Delta von Cj.
jetzt schon fertig ausgerechnet.
Und ich glaube, für Teil 2 gönne ich mir mal eine neue Tafel.
Es ist natürlich schade, dass wir jetzt die Rechnungen nicht mehr sehen, aber sie haben ja alle. Denn unsere Volumenfunktionseigenschaften sagen uns nichts über Tauschen, aber sie sagen uns was über Addieren und über Skalarmultiplikation. Das heißt, hier ist jetzt der Trick. Stellen Sie sich die Matrix mal kurz vor. Hier sind die beiden Spalten, die wir vertauschen wollen. Und anstatt zu tauschen, machen wir jetzt einfach was anderes. Wir addieren die zu der, dann ziehen wir das, was jetzt da sozusagen stört, ab. Das kann man aber ja wieder sagen, denn da muss man hier noch was loswerden, dann hat man getauscht. Hier gibt es Sinn, so ungefähr. Das schreibe ich jetzt einmal ordentlich hin. diese Matrix. Was mache ich? Ich nehme jetzt von der Matrix, die rausgekommen ist, die diese Spalte, das ist die da, und ziehe die ab von der J. Was passiert dann? CJ und CJ kürzen sich weg und auf einmal steht hier minus CI. Das heißt, ich habe jetzt nicht wirklich J und J getauscht, aber an der J-Stelle steht schon mal minus der diese Spalte weg. Das heißt, die neue Matrix ist dann die, wo an der J-Stelle steht CI plus CJ. Und wo an der J-Stelle steht, minus CI. Okay. Und jetzt, genau, ich glaube, ich muss da oben, da muss ich dann vielleicht irgendwas mit dem Vorzeichner machen. Was muss ich jetzt noch tun, damit hier nur noch CJ steht und nicht CI plus CJ? Ich muss noch einmal diese Spalte drauf addieren und das ist dieser letzte Eintrag da oben. Das heißt, dann habe ich tatsächlich getauscht, nur dass bei einer Spalte das Vorzeichen noch falsch ist. Nämlich ist hier dieses Minus noch, das heißt, jetzt mit der Minus 1 da unten, das stimmt nicht. Dieses Vorzeichen habe ich nur in der nächsten Spalte. Das heißt, das hier ist zu sehen, was mit den Vorzeichen passiert. Jetzt in Teil 3 benutzen wir das einfach nur noch. Was machen wir in Teil 3? Zuerst mal, hier in Teil 3 steht ja so Sigma aus der symmetrischen Gruppe und wir wissen aus den Vorüberlegungen über die symmetrische Gruppe, dass man Sigma als Hintereinanderausführung von Transpositionen schreiben kann. Und dann sagen wir einfach, wir nehmen jetzt so wenig Transpositionen wie möglich, um Sigma zu basteln und diese Zahl schreiben wir jetzt. Mit Frau Blasen.
diesen Rechenregeln. Okay, Sie dürfen anfangen. Das ist ein Satz. Das ist der Satz, in dem wir zeigen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, wie man diese Volumenfunktion ausrechnen kann. Das kommt nächste Woche. Bis nachher.